Felix ist schon wieder am Tackern. Was tackert der da?
Ich tacker nicht.
Alles klar, gut. So, also, ja, Dienstag ist schon, eigentlich ist schon Dienstag, ne? Fühlt sich an als Mittwoch. Ne?
Donnerstag.
Und, sind bei euch auch gestern die Services ausgefallen?
Nee, ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hab's nicht mitgekriegt, aber ich bin nur auf Azure unterwegs, verstehst du?
Bist nur auf Azure unterwegs, ja. Und Felix ist nur on-prem, oder?
Nur on-prem.
Klar.
Ich habe so ein Local-Net zu Hause.
Rechenzentrum Kerker.
Workgroup.
Mein Notizbuch war immer verfügbar.
Bist Workgroup du,
Felix Kerker.
Ich finde es super spannend, weil ich möchte nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben letzte Woche eine Entschuldigungsfolge gemacht für eine Folge, die immer noch nicht erschienen ist zu diesem Zeitpunkt. Und da hat Volkmar als Technologietipp das SyncThing vorgestellt.
SyncThing.
Ja.
Thing. Ja.
Hast du vorgestellt. Und ich habe gedacht, das ist so nischig, das interessiert keine Sau. Folg mal. Habe ich wirklich gedacht. Ne? Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. So. Zwei Tage später stolper ich auf Reddit über das Tool als Lösung für ein Problem, was ich habe. Ging darum, wie ich Sachen mit meinem Steam Deck synchronisiere, was nicht mit der Cloud funktioniert. Und da habe ich gedacht, so, das kann jetzt nicht sein. Hä? Das steckt das jemand vor. Folg mal, warst du das? Aber du hast ja gar kein Steam Deck.
Ja. Das stimmt. Ja. Sync ist ein Ding, du. Aber geil, siehst du, so ist das. So funktioniert das Universum.
Wer den Podcast fleißig hört, der hat immer ein schönes, eine schöne Toolchain, sag ich mal so, in der Hosentasche.
Echt, ja. Ey. Ja.
Genau. Und jetzt würde ich sagen, halten wir mal ganz kurz die Klappe und es geht los.
Der da geschlürft hat, war übrigens Felix gerade. Schön ins Mikro.
Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen. Felix hat uns schlappernd begrüßt. Hallo Felix, hallo Volkmar, schön, dass ihr heute da seid.
Hallo Moritz, schön, dass wir da sein dürfen. Und schön, dass du da bist.
Ja, auf meiner digitalen virtuellen Podcast-Couch hier. Ist ein bisschen eng geworden jetzt, aber ja, vielleicht findet ihr den einen oder anderen Kekskrümmel, der noch da übrig geblieben ist. Mmh. Übrigens auch Katzenhaare, ich hoffe, ihr seid keine Allergiker.
Das ist nein. Ja. Nein. Wenn, dann müsste ich meinen kleinen Wuffi-Puff häuten.
Wieso ist der ist das so ein Hund und keine Katze?
Ja, Tierhaarallergie.
Ja gut, aber du bist ja egal.
Das ist das Gleiche, weil die sich immer überall lecken müssen, habe ich mir mal sagen lassen.
Felix, hast du auch das Problem, dass du dich immer überall lecken musst? Oder? Du sagst gar nichts.
Eigentlich nicht, aber ich traue mich jetzt nicht mehr auch noch meinen Keks zu essen.
So, warum das denn nicht?
Hau rein,
doch, hau rein. Das
ist gut, hau rein, wunderbar. Ja. Ich schmatze immer beim Sprechen,
jemand beschwert, dass wir
das ist
schmatzen.
Doch nicht so schlimm.
Ja. Lecker, jetzt habe ich auch Lust auf Keks. Das ist eher das Problem.
Ich hatte noch so ein kleines Dr. Oetker-Törtchen unten. Das hätte ich mit hochnehmen
müssen. Ist das jetzt die Umschreibung für eine Tiefkühlpizza? Dr. Oetker-Törtchen?
Genau. So eine große, aber.
Ja, genau. Ja.
Die, wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Ach ja, so. Schön. Wunderbar. Sind wir hier. Neue News-Folge hier mit uns.
Genau, neue News-Folge. Tatsächlich. Und ich würde mal sagen, mit einem Blick auf unseren Sendungsplan, da ist schon wieder richtig pickepacke voll. Aber keine Sorge, wir werden euch jetzt nicht wieder mit detaillierten Auseinandersetzungen mit neuen Kubernetes-Features bestrafen. Heute geht's ein bisschen, wie soll ich sagen, Schlag auf Schlag. Ja, ich glaube, wir können da mal direkt ins erste Ressort springen, nämlich das Cloud-Native-Ökosystem. Cloud-Native-Ecosystem.
Ecosystem, das ist Englisch.
Sorry, ich habe nur Germanistik studiert, Volkmar. Ich habe einen Typen gefressen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Ja.
Oder wir machen wolkennatives
Ökosystem. Ja, wolkennatives Ökosystem. Okay, so. Cloud Native. Öko.
Ja, genau, was haben wir? Ich bin da gar nicht so richtig drüber gesteuert. Alle haben immer drüber gesprochen. Man dachte, naja gut, irgendwann wird es passieren. Helm ist mittlerweile V4 im Beta vorhanden, existent, glaube ich, seit letzter Woche. Weil für alle, die halt Helm nutzen, mal ein bisschen zur Erinnerung. Helm 3 nutzen wir seit circa 6 Jahren. Also im Grunde, da kam Helm 3 raus. Da war dann auch wieder so ein bisschen Hardliner Helm 2 und Helm 3 Geschichte. Und Helm an sich ist 10 Jahre alt. Also jetzt kommen die ganzen Projekte, die halt kurz nach Kubernetes angefangen haben, Kubernetes zu nutzen oder auf Kubernetes aufzubauen, und jetzt werden die alle 10 Jahre alt. Das ist irgendwie eine interessante Thematik. Mhm. Im Großen und Ganzen ändert sich da, glaube ich, jetzt gar nicht so viel. Also an sich ist es vermutlich einerseits natürlich das Zöpfe abschneiden, also so ein bisschen mit einem Major Release da halt auch mal, also ja, genau, Major Release ist es in dem Fall. Ich muss mal ein bisschen gucken, wo die Zahl stand. Da halt auch Break-and-Changes dann zuzulassen, gerade im Kubernetes-Kontext ist das natürlich wichtig, dass dann bestimmte Sachen dann auch runterfallen dürfen. Genau, Verbesserungen beim Dependency-Management sollen passieren. Benutzerfreundlicher, was das bei einer CRI bedeutet, weiß man nicht. Vermutlich aber auch hinsichtlich der Entwicklung der Plugins, des Plugin-Universums im Helm-Kontext. Die OCI-Registries hatten sie ja schon Funktionalitäten da in der Richtung eingeführt, sodass ich dann halt meine Helm-Charts dann halt irgendwo auf OCI-Registries platzieren kann und pullen kann. Auch das wird dann halt weiter platziert und steht halt drin, ne? Also eine verbesserte Unterstützung von Kubernetes und Kubernetes-Versionen. Was soll da passieren? Kann man sich angucken, den Link packen wir, also habt ihr Fragen? Ich ratter das jetzt gerade so runter, aber ich glaube, viele Antworten kann ich darüber nicht geben.
Was ist denn der Breaking Change an Helm 4? Also was ist quasi der große Unterschied zwischen, weil bei 2 und 3 war ja quasi die Abkehr von Server-Side-Rendering mit Tiller, und was ist quasi der Sprung von 3 auf 4?
Ne, ich glaube, der Breaking ist das auch, also das Breaking im wörtlichen Sinne, ne, dass da Dinge nicht mehr funktionieren. Das ist, glaube ich, da halt so ein bisschen die Richtung.
Es gibt tatsächlich, also ich glaube, ich habe einen Blogpost gefunden aus dem Juni letzten Jahres, auch auf der offiziellen Seite von Helm, The Road to Helm 4 oder Helm 4, ja. Also wo entsprechend auch gesagt wird, wir haben größere Änderungen vor, und Helm an sich ist eigentlich super stable und wir müssen eigentlich nicht so viel dran machen, aber es gibt halt wohl einige Technical Debts und so weiter und Weiterentwicklungen, die sich als notwendig abgezeichnet haben und die da kommen. Zum Beispiel die CLI-Commands sollen, glaube ich, überarbeitet werden. Also es wird dann natürlich noch immer noch Install, Upgrade und so weiter geben. Aber im Hinblick auf Nutzer- und Fehlermeldungen sollen diese wohl zum Beispiel bessere Fehlerausgaben, klarere Hinweise haben, was fehlerhaft ist. Also ich meine, wenn ich an meine User Experience mit Helm denke, dann steht natürlich relativ klar, wenn man weiß, was der Fehler ist, der Fehler drin. Aber wenn er eben nicht drin steht, dann, wenn man es nämlich nicht weiß, dann ist es ein bisschen schwieriger.
Genau, das Breaking nochmal gesagt, das Breaking ist ja auf mögliche Bruchstellen. Ne? Also das bedeutet, genau, auch die Technical Debts, die sie aufgebaut haben, konnten sie teilweise jetzt nicht ohne halt einen harten Cut zu machen, dann halt auch umsetzen. Das ist genau. Dazu, siehst du, diesen Blogpost, den habe ich gar nicht, den habe ich gelesen, aber den habe ich gar nicht mit dazu gepackt, den müssen wir noch dazu packen. Es gibt noch einen anderen Sneak Peek into the Future of Kubernetes Packet Management. Da kann man sich das nochmal ein bisschen genauer angucken, was dann halt für Änderungen tatsächlich passieren sollen.
Ja, also es gibt zwei, es gibt einmal Path to Releasing Helm V4 und einmal The Road to Helm 4. Also den werden wir natürlich beide verlinken.
Ich glaube, die großen Erwartungen kann man da auch nicht haben, weil es auch stimmt. Helm ist halt so gut, wie es ist. Ne? Also da wird halt nicht viel Raum mehr sein, was das Thema angeht. Aber es wird sich dann halt hinsichtlich Usability und auch das, was sie schon angefangen haben, wird es da halt noch Verbesserungen geben. Ja.
Genau. So, dann würde ich sagen, haben wir auch noch eine weitere Information, und zwar
wir berichten immer so wenig über Kubernetes, über Cloud-Kubernetes-Cluster, ne?
Genau, über Cloud-Kubernetes. Wer hat denn die Google Cloud? Wer hat denn den Google Cloud-Blog von uns geguckt?
Ich? Keiner. Alles still. Autopilot now available to all qualifying Cluster. So ist die Überschrift, glaube ich, von dem Blogpost. Es ist halt so, dass man jetzt, also einerseits das Autopilot-Gedöns, das gibt es schon eine Weile. Und ich hatte mir in dem Blogpost das mal angeguckt, beziehungsweise, ja, genau, im Blogpost stand. Mittlerweile sind 30% aller Cluster halt im Autopilot-Mode. Und du kannst jetzt so ein Hybrid-Konstrukt machen, wo du deine Workloads auf deinen bestehenden GKE-Clustern mit Autopilot-Funktionalitäten versiehst. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann so, dass er dann halt Nodes spawnt, also wie er das dann im Autopilot-Mode auch macht, und diese dann halt mit den Fähigkeiten, also Hochskalierbarkeit etc. versieht. Das machst du, indem du halt eine Compute-Class, so also quasi in deinen Workload rein, also in den Pod oder Deployment oder wie auch immer, reinschreibst oder den Namespace damit labelst. Dann kannst du dafür sorgen, dass der Workload dann entweder dann halt Autopilot oder nicht. Also ich glaube, die Labels sind dann Autopilot und Autopilot-Spot. Genau, so kannst du dann dafür sorgen und dann passieren halt Dinge. Das Ganze funktioniert ab Rapid Release Channel mit GKE Version 1.33.1 GKE 11.07.000 oder neuer.
Genau. Also falls ihr euch jetzt nicht die Version merken konntet, sollte nochmal in den Shownotes drin stehen. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Ich persönlich muss von mir sagen, dass ich leider bislang nur wirklich sehr in Randfällen mit der GKE gearbeitet habe, wenn ich was evaluieren wollte, aber wirklich professionell da unterwegs bin ich jetzt nicht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr damit schon mal gearbeitet oder?
Ich tatsächlich ja, also da, weil ich ohnehin im Google-Universum unterwegs bin, allerdings nicht mit Autopilot-Clustern, das muss ich dazu sagen. Also ich finde, ich glaube, diese Funktion ist ganz gut für Leute, die ohnehin so arbeiten. Ja gut, irgendwann könnte man sich vermutlich dazu entscheiden, dann einfach Autopilot-Cluster zu nutzen, aber es ist eine gute Funktion. Das stelle ich mir eigentlich ganz gut vor als Nutzer. Felix, du?
Ich habe bei GKE vor allen Dingen bisher so Functions benutzt, einfach weil es da eine ganz gute Entry-Tier gibt, wo man einfach relativ schnell was machen kann, allerdings jetzt auch eher nur so zum Spielen und für kleinere Projekte. Ansonsten, wenn Cloud, dann mache ich hauptsächlich Azure, so ein bisschen.
Ja, und Azure ist ein gutes Stichwort, gehen wir mal zu AWS. genau, also das war jetzt natürlich eine gekonnte Überleitung, aber wenn wir über die Public Cloud sprechen, dann haben wir natürlich diese Woche den Elefanten im Raum. Und zwar hat Volkmar gestern seine Switch angemacht und hat sich vormittags gewundert, während alle anderen Leute gearbeitet haben, warum er sich nicht mehr bei Fortnite anmelden konnte. Die AWS-Server waren leider down, Volkmar. Wie war deine Reaktion darauf? Controller an die Wand geschmissen?
Bei Fortnite wundere ich mich eigentlich in der Regel nicht, weil ich immer dann abmache, wenn da halt irgendein größeres Update ansteht. Das funktioniert sowieso nicht. Also das ist, da wundere ich mich nicht. Nee. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, genau.
Also was passiert ist, die Region US East war weg und davon waren betroffen unter anderem Services von Signal, Slack, Fortnite, Ubisoft, aber auch von Atlassian beispielsweise. Das habe ich dann zum Beispiel mitbekommen. Als ich mich in ein Wiki anmelden wollte, war das Wiki zwar verfügbar, aber ich habe keinen Zugriff auf die Anmeldeseite bekommen, beziehungsweise ich habe da immer einen Timeout bekommen. Und nachdem an AWS die Issues als gefixt berichtet wurden, konnte ich mich auch wieder anmelden. Ich führe es jetzt mal darauf zurück. Die Ursachenuntersuchung der AWS ergab, dass die Ursache vermutlich mit der DNS-Auflösung ihres API-Endpunkts in der Region US East 1 zusammenhing oder zurückzuführen war. Und da war kurzzeitig mal ziemlich viel out of order, sag ich mal so.
Ich finde das ziemlich krass, ne? Also wir reden ja immer und tatsächlich, es kann keiner das Internet abschalten, das Internet ist nicht die eine Instanz, ja irgendwie ja doch schon.
Wenn, ne?
Also
wenn du dann halt
im Cloud-Bereich unterwegs bist und gerade bei AWS, also AWS trägt wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel Prozent aller Services. Und selbst wenn du einen anderen Brandservice wie Netlify oder keine Ahnung hast, dann wirst du wahrscheinlich auf irgendeinem AWS-Tenant landen. Ne? Das ist schon krass, finde ich.
Ist dann nochmal eine zweite Ebene, wenn andere Services, die halt Base-Infra eigentlich bereitstellen, wenn die auch auf Hyperscalern laufen, ne? Und es dann quasi die dann auch weg sind, mittelbar. Das ist irgendwie dann ganz.
Ja, ich fand es auch vor allem spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, aber ich habe dann auf Reddit ein bisschen in den einschlägigen Subreddits geguckt und da kamen dann ganz schnell solche The End is Near Kommentare von wegen, das war doch alles ein Fehler, in die Public Cloud zu gehen. Und einen Thread fand ich richtig witzig, weil da hat jemand die Argumentation gestartet, dass es doch eigentlich jetzt sinnvoller ist, zu Azure zu gehen. Gerade wenn man und irgendwie habe ich gedacht, das ist doch bestimmt ein Undercover Microsoft-Angestellter, der das gepostet hat, weil ich möchte mich daran erinnern, dass wir in der letzten Podcast-News-Folge über diesen großen Entra-ID-Incident gesprochen haben, diese Schwachstelle, wo man praktisch theoretisch alle möglichen öffentlichen Entra-IDs übernehmen hätte können. Das haben wir in der letzten Folge berichtet, oder Volkmar? Ich meine schon, oder? Genau. Ja. Also kurz zusammenfassend nochmal, es gab eine Schwachstelle, die schon Mitte des Jahres von der Microsoft geschlossen worden ist, wo eben es möglich war, über bestimmte Tokens, die nicht in den Logs auftauchen, verschiedene öffentliche Entra-IDs oder ja, solche Entities zu übernehmen und entsprechend sich darüber auch Administrationsrechte auf verschiedenen Tenants zu geben, die öffentlich verfügbar sind. Und das war eben eine Schwachstelle, die auch hätte problematisch werden können für Azure. Fand ich aber dann doch recht spannend, dass man dann gesagt hat, so ja, das ist jetzt ein gutes Argument, um zu dem und dem zu gehen. Ich glaube, alle Hyperscaler haben irgendwo sowas zu rechnen oder wenn man sich in die Public Cloud begibt, eben auch wenn man auf der Private Cloud unterwegs ist, muss man damit rechnen, dass sowas passieren kann.
Man muss ja auch sagen, eigentlich bei quasi Public Cloud, das ist ja, also ist da in diesem Statement steckt einfach bis, ist ja auch ein bisschen Gefühl, das kann man jetzt, vielleicht könnte man das schon mit Zahlen belegen, aber viele, auch so vor allem mittelgroße oder kleine Infra-Abteilungen sind ja trotzdem nicht in der Lage, vergleichbare Uptimes mit Public Cloud bereitzustellen. Also du bist dann quasi, du hast aber zumindest das Gefühl, du könntest was machen, aber es ist am Ende so ein bisschen der Vergleich wie zwischen Zugfahren und Autofahren. Weil auch im Autofahren steckst du im Stau, aber nur weil du das Gefühl hast, du kannst quasi irgendeine Umgehungsroute über Hintertupfing fahren und fährst immer noch. Und am Ende bist du gleich lange unterwegs gewesen, als ständest du eine halbe Stunde am Bahnhof und der Zug kam nicht. Aber dieses Angewiesensein fühlt sich schlecht an. Deswegen kommt der Zug so schlecht weg im Vergleich zum Auto. Und deswegen kommt auch Public, also dann, du kannst ja zumindest noch so ein bisschen dusselig debuggen und wenn Public Cloud down ist, kannst du halt gar nichts machen.
Also war jetzt sehr viel Schönes dabei, muss ich sagen. Also ich fand auch, was hast du gerade gesagt, dummdösig debuggen oder was hast du gerade gesagt?
Es klingt schön, wenn du das sagst. Wenn du das, ich kann nicht zurückspulen, ich weiß es nicht.
So, also ich fand es grandios, also das müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben. Alliteration finde ich gut. Ja. Genau, so, dann wurde auch noch Jaeger V2 veröffentlicht. Habt ihr schon mal mit Jaeger gearbeitet oder beziehungsweise was hat sich denn da geändert?
Ich glaube, ja, also erstmal müssen wir vielleicht sagen, was es ist. Es ist quasi so ein Distributed Tracing Tool, womit man dann halt in Anwendungen halt verschiedenste Sachen machen kann, also hinsichtlich Performance Optimierung. Distributed Transaction Monitoring, man hat also tolle Linien, wo man dann halt sieht, welche Cores wie lange gebraucht haben und was sie tun und wo sie verendet sind. Da kann man im Großen und Ganzen, also V2 ist halt ein Schritt, ne, Major, auch wieder ein Major Release. Einerseits hat jetzt Open Telemetry in Core, also das bedeutet, die basieren nicht mehr, also die basieren jetzt darauf. Genau, einfachere Bereitstellung im Single Binary und ja, damit sind dann halt auch flexiblere Storage System. Also so, damit sind dann halt irgendwie Batch Exports möglich und ist halt einfacher integrierbar in Backends. Jaeger ist an sich, ich persönlich, weil du es gefragt hast, ich habe es so selbst nicht benutzt. Du hast es dann halt meistens mitgeliefert irgendwie im Istio-Stack oder sowas, da hast du es dann halt mit drinnen. Ne?
Sprichst du es Jaeger aus?
Jaeger.
Alles klar.
Ich komme aus dem Osten, da ist es auch die Janine und nicht die Janine.
Ach so, okay. Felix, wie sieht es bei dir aus?
Ich hätte auch Jaeger gesagt.
Okay, ja, okay, alles klar. Ich habe auch noch gelesen, es gibt eine offizielle Migrationsanleitung auf V2, beziehungsweise es gibt noch kein offizielles Helm-Chart, so wie ich das verstanden habe, in dem Press-Release der CNCF. Aber ich finde Jaeger aus dem Grund immer relativ interessant, weil in meinen Vorträgen möchte ich, oder wenn ich einen Vortrag halte, dann ist immer ein Thema so ein bisschen die Komplexität, die mit reinkommt, wenn man beispielsweise so Microservices oder sowas benutzt und das unternehmensweit verwendet. Und es gab eine relativ spannende Grafik, die ist jetzt schon was älter, ich glaube, die ist von 2020 oder sowas, von Uber, wo die ihren gesamten oder alle ihre Microservices, sag ich mal, mit Jaeger in so einem Bild zusammengefasst haben und das ist doch relativ eindrücklich, dann mal so 4000 Services zu sehen, die so mit Punkt markiert sind und das, glaube ich, hilft ganz gut auch dabei, so ein bisschen die Komplexität zu verstehen. Jaeger ist auf jeden Fall ein ganz gutes Tool, um da den Überblick zu bewahren, beziehungsweise das in größeren Umgebungen auch mal herauszufinden und ein Tracing zu betreiben.
Ja, ist auch generell ein richtig gutes Rabbit Hole. Also an verschiedenen Stellen finde ich sowieso Monitoring, Traceability, das ist irgendwie richtig spannend. Da kann man so tief reingehen, auch für so Mikrooptimierung. Man muss halt manchmal, glaube ich, ein bisschen gucken, wo verliert man wirklich Geld oder quasi, ja, man kann ja auch theoretisch messen in einfach ein Uptime oder quasi irgendwie Response-Zeiten oder sowas, aber wo hat man wirklich dann Effekte, ne, indem man halt solche Maßnahmen trifft und dann genauer reinguckt. Aber wenn man wirklich in die Skalierung geht und Services hat, die richtig groß sind, dann ist schon was richtig wichtig. Es gab bei den Container Days auch einen Vortrag zu Time to Backend, wo es dann quasi mehr darum, also eben auch Net-Tracing zu gucken, okay, wie lange brauchen dann die einzelnen Routinen, um eben irgendwelche DB-Calls im Hintergrund zu machen und wo verliert man dann Teile der Gesamtlatenz. Das ist schon cool. Ja.
Rabbit Hole.
Ja. Auf jeden Fall.
Cool, cool. So, jetzt so. Muss ich jetzt, du gehst immer so asequenziell hier irgendwie quer durch die Punkte.
Da ist jetzt direkt die nächste Frage. Wir hatten es nämlich gerade mit Jäger gehabt. Metal Cubed. Ja, also genau. Intern habe ich es ausgesprochen, Metal 3. Aber könnt ihr mir mal erklären, woher das Cubed kommt?
Ich weiß es nicht, tatsächlich. Muss ich dir so sagen? Es wird aber so pronounced. Metal
Cubed. Wie hoch 3?
Ich habe keine Ahnung. Metal 3, Metal
Cubed. Ja, genau. Squared. Nicht Ach Metal so. Squared, but Metal Cubed.
Ah.
Okay, alles klar. Wow. Danke dir.
Danke. So,
Felix hat wieder seine Hausaufgaben gemacht. Okay. Weil ich, es ist ja auch in der offiziellen Dokumentation, glaube ich, nicht mit einem hoch 3 geschrieben, ne? Ich habe das immer nur in dieser, ja okay, jetzt ergibt es einen Sinn. Okay, aber genau, ist auf jeden Fall, Metal Cubed ist ein CNCF Incubating Project gewesen. Ich glaube, bei uns haben das schon mehrere Leute benutzt. Habt ihr das schon mal benutzt?
Nein, aber ich fand es trotzdem interessant, weil es Incubating ist. Ich habe das Partnerprodukt Tinkerbell halt schon in der Hand gehabt. Hier geht es um Bare Metal Provisioning. Ne? Also das bedeutet halt, ich habe hier jetzt keine VMO, die aus nichts entsteht, sondern ich habe hier irgendwo Blech rumstehen, das ich mit irgendwas betanken möchte und da das an einen Kubernetes-Cluster oder zu einem Kubernetes-Cluster machen möchte. Genau, und das ist... Ja, das ist ganz cool. Also Tinkerbell ist aktuell, glaube ich, noch im Sandkasten, also im Sandbox. Ist ein Sandbox-Projekt der CNCF und hier haben wir Metal Cubed dann offensichtlich jetzt als Incubating Project, was den Incubating State erreicht hat, ja. Und setzt halt auf Technologien, die man dann so im Bare Metal Kontext, vielleicht mit OpenStack so ironic, kennt und dann Cluster API natürlich im Kubernetes-Kontext. Und das Ziel ist es, dann die Dinger genauso zu managen wie halt VMs, also innerhalb von Kubernetes-Cluster, also im Grunde halt als Kubernetes-Ressourcen bereitzustellen. Was mit Tinkerbell, was ich schon gesehen habe im Zug mit Kubermedic, ne? Also dass du da halt die Ressourcen schon so als Machine Pool quasi managen kannst.
Definieren kannst.
Ja, das ist cool. Du?
Aber es ist quasi nicht der Punkt, dass du einfach nur quasi Cluster auf Bare Metal installierst.
Nee, du provisionierst die Dinger auch, ne? Also da wird System und alles drum dran. Also meistens hängt ja dann sowas wie Pixieboot oder so dahinter, aber sind ja dann Schritte notwendig. Registrierung der Nodes muss ja dann irgendwo am Anfang über irgendeine MAC-Adresse oder sowas entstehen und dann, wenn die registriert, befüllt natürlich mit einem OS und dann halt mit Kubernetes betankt und irgendwo dran geklebt. Also Joint,
Klasse. Aber das Endergebnis ist dann schon quasi, dass die einzelnen Nodes halt von einem sehr frühen Ursprungszustand, wo die einfach nur im Rack geschraubt sind und halt eben deren MAC-Adresse bekannt sind, dass sie dann schon Teil von einem Kubernetes-Cluster werden.
Genau.
So rum.
Okay. Genau. Absolut. Habt ihr da schon in dem Bereich so rumgefrigelt?
Tatsächlich noch nicht, nein.
Mich würde nur mal quasi nochmal interessieren, wenn du jetzt die Designfrage hättest, in welchen Fällen würdest du quasi dann eher so eine Variante fahren, also quasi Metal-Provisionierung? Und wann quasi dann den mittelbaren Weg über einen Hypervisor?
Das ist eine gute Frage. Also gut, das würde ich miteinander vielleicht gar nicht so richtig ausstechen. Also gibt es unterschiedliche Sachen. Also einerseits hast du natürlich irgendwie die Edge-Bereiche, die starken, also der starke Edge-Produktionsbereich, da könnte ich es mir vorstellen. Oder halt so abgesetzte Kubewert-Cluster. So könnte ich mir das auch vorstellen, ne? Dass du dann halt sagst, okay, gut, ich habe hier ein Kubewert-Cluster, die einzelnen Nodes des Kubewert-Cluster werden dann halt also Bare Metal provisioniert und dann kann ich halt immer Nodes dazustellen und sagen, okay, gut, ich muss wieder erweitern, dann kommt wieder einer dazu, der dann halt Virtualisierung dem Standort zum Beispiel bereitstellen kann. Das wäre so meine Idee zu dem Thema. Ist jetzt nicht so, dass ich der absolute Hirsch in dem Bereich bin. Das ist, aber man hat Ideen, ne? Also ich glaube, zu solchen Sachen wäre das dann halt die Idee. Ansonsten natürlich Virtualisierung. Das ist der Punkt. Aber du hast ja immer irgendwie Bare Metal, was ja trotzdem da ist. Und Kubernetes wird immer mehr, rutscht immer mehr wieder nach unten. Ne?
Ja. Genau. Tales from down under.
Ja. Gut, ist ja so, wenn du sowieso noch nur vorhast, Kubernetes zu betreiben und gar keine anderen Services oder quasi in dem Sinne eben mit Cube wird halt die Virtualisierungsplattform schon auf Kubernetes läuft, dann ergibt das eigentlich als erstes Schritt natürlich schon Sinn. Ne? Warum sollte man überhaupt noch eine so eine halt heavy Zwischenschicht installieren, wenn man die dann gar nicht nutzen will?
Ja. Ja. Absolut. Genau.
Genau, aber nicht nur ist Metal Cubed jetzt entsprechend als von der CNCF als Incubating-Projekt aufgenommen worden, sondern es gibt auch eine weitere News, die den State eines Projekts betrifft. Und zwar ist Knative jetzt graduated seit Anfang Oktober. Knative ist erst seit 2. März 2022 als Incubating-Projekt aufgenommen worden. Und durch die Markierung als graduated oder durch die Ratifizierung als graduated ist es entsprechend für größere Unternehmen ein Indikator dafür, wie stabil und vertrauenswürdig das Projekt ist. Also dass es auch inzwischen auf jeden Fall weiterhin unterstützt wird, Langzeitpflege, Rückwärtskompatibilität und so weiter und so fort, auch was Sicherheit angeht, dass das jetzt entsprechend erfüllt wird. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Knative soll ja eine Plattform sein, die entsprechend ein Set für Middleware oder ein komplettes Set an Komponenten liefert, die man eben entsprechend zum Bau von Middlewares braucht und zum Deployen von Middleware braucht. Ich habe persönlich noch nicht mit Knative gearbeitet. Habt ihr schon mal damit was zu tun gehabt?
Da muss ich sagen, schon wieder passiv, ne? Also da halt eher, dass es ich irgendwo auch, mitkam, ja. Also sei es dann halt so bei Kubeflow oder so. Es ist ja in vielen, vielen Architekturen, so fertigen Plattform-Architekturen ist es ja mit drin. Genau. Aber so unmittelbar, dass ich mir jetzt ein Knative hochgezogen habe, nö. Aber ich verstehe es. Also ich fühle es natürlich, dass es jetzt endlich graduated ist, weil es, wie gesagt, schon eine Weile halt drin ist und in den meisten Lösungen. Sei es dann halt. Ich glaube, nee, da sage ich jetzt nichts Falsches. Genau, bei Kubeflow ist es auf jeden Fall ein Teil davon.
Okay.
Ich würde das auch, also ich glaube, es ist ein ganz cooler Baustein, wenn man halt zum Beispiel ein Infra-Cluster hat und bevor man quasi Requests, die man intern zur Automatisierung von irgendwelchen Sachen braucht, bevor man die immer in irgendwelche Lambda-Functions oder sowas schiebt, wo man dann ja auch wieder mit Cloud-ABAC und sowas rumhantieren muss, ist eigentlich mal so ein bisschen so eine Function dann in Knative auf ein Infra-Cluster packen, eine gute Alternative, statt so On-Prem-Muster, die wir manchmal fahren, sind ja auch so Huckepack nutzen von CI-Tools, irgendwelche Webhooks gegen GitLab CI-Pipelines, die dann im Prinzip so function-like sind. Und dann könnte man stattdessen auch mal sagen, okay, mach direkt Functions und dann.
Ja. Wenn es komplexer wird als Kubernetes-Jobs, dann mach Functions.
Ja. Genau, was es neu gibt, angekündigt auf der HashiConf, es gibt eine Neuerung, neues Feature von Terraform. Die Sprache wird erweitert um einen neuen Type. Da entwickelt sich in letzter Zeit schon einiges. Es geht um Actions. Das ist jetzt aktuell in Beta. Das ist die neue Version von 1.14. Und wenn die kommt, dann gibt es eben eine neue Möglichkeit Action Blocks. Und diese Action Blocks sollen im Prinzip so eine Ergänzung bilden, dass man Dinge, die jetzt nicht ins klassische Resource-Data-Source-Modell passen, dass man die eben einklinken kann. Also, dass man an bestimmten Punkten des Erstellungs- oder eben Resource-Management-Workflows, dass man da irgendwelche Aktionen einklinken kann. Und das können zum Beispiel Posts sein zu irgendwelchen Webhooks, Executions von Playbooks zum Beispiel, Kombination mit Ansible, was jetzt auch stark ist, weil das noch wieder neu getrieben wird, jetzt quasi durch den Merge mit IBM. Oder Lambda-Funktionen eben aufrufen. Und dadurch kann man im Prinzip dann Terraform-Projekte schreiben, die eben das Beispiel, was jetzt genannt wurde, war direkt Kombination, Provisionierung von EC2-Instanzen und dann eben Installation von irgendwelchen Tools halt über, ja, wenn man das nicht über Cloud-Init machen würde, dann zum Beispiel Second Day, immer quasi, wenn sich eine Playbook-Ressource ändert, wird das eben immer da drauf gespielt. Also damit kann man ganz coole Sachen machen. Und vor allen Dingen ersetzt das eben auch ein paar hacky Workarounds, die es vorher schon gab. Also man konnte ja immer mit Local Exec Sachen irgendwelche lokalen Skripte oder Sachen halt von der ausführenden Maschine dann machen. Aber das hebt das Ganze eben auf eine andere Ebene. Und alle Provider können im Prinzip jetzt Actions bereitstellen. Und es ersetzt zum Beispiel auch, es wurden oft auch Data-Sourcen zweckentfremdet, weil Data-Sourcen stehen eigentlich fett dran, okay, das ist nur Get. Und du kannst da theoretisch auch einen Post reinkippen. Und das wurde dann oft so ein bisschen, ja, schief gemacht. Und so ist es quasi jetzt ein First-Class-Weg. Okay, so soll das quasi gemacht werden für diesen Zweck. Also es hat offensichtlich einen Need getroffen, die Sprache daher in einer sinnvollen Richtung erweitert. Also meine Meinung, ob man das quasi dann als Pattern so nutzen will, weil das ist ja auch die Ergänzung, man nutzt ja schon dann imperative Elemente in einer deklarativen Sprache, aber es gibt offensichtlich einen Need dafür. Also wenn man das dosiert macht und nicht zu sehr übertreibt quasi mit irgendwelchen Hooks, die in alle Richtungen gefeuert werden, dann ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Also von daher finde ich das gut. Und ich finde, es geht auch genau wie die Ergänzung um Ephemeral Resources auch in die richtige Richtung. Ja, denn auch quasi Secrets Leak in State war ja auch quasi eine Schwachstelle von dem Konstrukt. Und ich finde, da wurde die Sprache jetzt in den letzten Versionen gut erweitert. Was allerdings eine spannende Sache ist, dadurch driften natürlich auch Tofu und Terraform immer weiter auseinander. Das heißt, man muss sich jetzt, bis quasi Tofu mit einem ähnlichen Feature nachzieht, dann auch noch mehr entscheiden. Ob man halt sagt, okay, ich will Actions, dann muss ich quasi Vanilla Terraform nehmen und auch quasi zwischen symmetrischer Verschlüsselung, wie Tofu das macht mit State Encryption, oder dem Ephemeral Resource Style mit Terraform. Auch da, also da, der Drift geht halt jetzt aktuell immer weiter auf.
Ja. Ja. Ja, krass. Also ja, irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich mal so. Das ist halt, das wird halt immer, immer anders, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen das schade, wenn man dann so einen Fork hat, der driftet halt immer weiter weg und irgendwann ist er vielleicht gar nicht mehr das, was es mal ist.
Klar.
Mal gucken, wer gewinnt.
Wie es weitergeht.
Ich finde immer wichtig, wer gewinnt.
Habt ihr schon mal so einen Use Case dafür gehabt oder würdet ihr das Feature nutzen?
Also ich glaube natürlich Ablösung, ich glaube natürlich, was das Bespielen, also im Grunde weiterführendes Configuration Management führt das Ganze, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein bisschen mehr in die absolute Idempotenz, ne? Dass du dann halt irgendwie dann deine Configs darauf basierend dann halt so im Gedanken jetzt so ein bisschen darauf laufen lassen kannst und das näher verzahnt halt mit Terraform ist.
Mhm. Ja. Ich finde es ein bisschen lustig, dass quasi der ursprüngliche Weg, wie HashiCorp das noch vor ein paar Jahren quasi mit den Möglichkeiten gesehen hat, ging noch mehr in Richtung Immutable Infrastructure. Quasi in dem Stack sagst, okay, du baust das komplette auch Application-Image, ein bisschen wie Container-Image, quasi dann halt auch mit der Application drin, mit Packer, und deployst es quasi in die Public Cloud einfach nur über Versions. Und du machst mit der Maschine hinterher nichts mehr. Es war quasi kein Second-Day-Provisioning vorgesehen und deswegen ist das auch so stiefmütterlich gewesen quasi in den ersten Versionen. Mhm. Und es hat aber offensichtlich diesen Need irgendwie, also die Leute haben dieses Pattern so irgendwie nicht akzeptiert und dann ist das quasi jetzt immer mehr da reingedriftet.
Mhm. Das ist ganz spannend. Also man versteht es, also nichtsdestotrotz muss man sich ja trotzdem Gedanken machen, wie das funktioniert, aber man kann es ja verstehen. Also es ist ja ein böser Need. Also Fire and Forget und das Ding steht da, ist ja erstmal kacke. Und vor allen Dingen dann halt auch die Angst, dass der nochmal drüber rodet und dann halt plötzlich irgendwelche Dinge abbaut, die da nicht abgebaut werden sollen. Das ist ja die große Angst, glaube ich, bei solchen Sachen. Aber auch nicht die Möglichkeiten, das anders zu machen, so großartig. Es sei nur, du wirfst da halt merkwürdige Scripts halt mal rein und machst es dann halt mit Local Executions dann halt so, dass er das dann tut. Aber das ist ja auch nicht gut, weil das sich nicht weiter verwerten lässt. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, ja. Also ich fühle es. Ja. Also du auch, oder, Felix?
Ja, wir fühlen es alle.
Wir fühlen
es alle.
Wir fühlen es. Wir fühlen es alle.
Aber dann würde ich sagen, das ist jetzt aber der Schluss von diesem Ressort und gehen wir zum nächsten Ressort, nämlich Cloud Native Security. Felix, du hast uns hier einen kleinen Zoo mitgebracht, weil du hast mal in deinem Gemüsebeet geguckt und hast ein paar Würmer gefunden, oder?
Oh ja, das ist spannend.
Oder warst du auch Angel? Quasi,
ja, genau, oder was war Angel? Ist jetzt auch brandneu. Also wir quasi nehmen am 21. Oktober auf und das Ganze ist quasi am 17. Oktober erst online gegangen. Es geht um Glassworm und quasi ist ein Wurm, der sich verbreitet über VS Code Extensions und damit quasi auch viele, die zuhören, zur Zielgruppe macht. Also quasi, es richtet sich dediziert als Angriff gegen Entwickler und ist damit nicht der erste Angriff der letzten Wochen, der sich quasi direkt gegen eben Entwickler richtet und vor allen Dingen bei Infra-Entwicklern und Leuten, die quasi eben in unserem Bereich unterwegs sind, noch mehr Schaden verursachen kann. Also das ist schon eine Sache, die deswegen auch wichtig ist für unser Ökosystem und die man nicht einfach auf quasi, ja, so ein bisschen abschieben kann. Also in dem Fall wurden zuerst im OpenVSX Marketplace 7, halt Erweiterung oder quasi Erweiterung Extensions publiziert, die ja Chartcode enthalten und der auf eine ganz spezielle Weise eben da versteckt war. Alles ganz spannend. Also das wurde schon vor einer Weile mal theoretisch so erörtert und gezeigt, dass das grundsätzlich geht und wahrscheinlich auch schon ein paar Mal genutzt, aber in dem Fall ist es halt, ja, einer der ersten großen, also weil ich das gefunden habe, eine der ersten großen Attacken, wo das eben passiert. Es gibt in JavaScript Möglichkeiten über spezielle Unicode Variation Selectors. Ich wollte mir das nochmal ganz, ich habe es nicht hundertprozentig reproduzieren können, aber es ist eigentlich ganz spannend. Es gibt auf jeden Fall eine Technik, das ist das wichtige Takeaway, wie man funktionierenden Code in JavaScript-Dateien verstecken kann, der nicht von Editoren angezeigt und auch von den meisten Lintern nicht beachtet wird, was halt wesentliche Scanning-Tools auch umgeht. Also, ne, also wenn du im Prinzip, du kennst den, scannst den Code und da sind die Character im Prinzip für den Scanner auch nicht richtig sichtbar oder der sieht die nicht, aber der Interpreter führt die halt aus. Das ist schon schlecht. Mhm. Und im Prinzip auch über eine Merge-Request geht das auch einfach raus, weil du, ne, das, der sieht ja gut aus. So, da ist einfach nur eine leere Zeile und die leere Zeile wird quasi gemerged und da, die leere Zeile enthält aber Chartcode. Das ist schon schlecht.
Schlecht, ja.
Und in dem Zusammenhang, das ist der erste Teil. Und die Command and Control Infrastruktur, auch das ist jetzt nicht ganz neu, aber quasi auch nochmal vorgerufen, läuft auf Blockchain. Und das ist ganz spannend. Da gibt es quasi eine Wallet Address. Und immer wenn die auf der Solana Blockchain eine neue Transaktion macht, dass also quasi die Malware sucht diese Chain durch nach Transaktion dieser spezifischen ID. Und von der letzten Transaktion, da gibt es quasi, da gibt es so ein, also so ein Memo-Feld und da steht quasi immer ein Base64-encoded String drin und den nimmt das Ding dann und da ist ein Download-Link mit der IP von dem aktuellen Control-Server, wo man die Payload kriegt.
Mhm.
Das heißt aber automatisch, wenn im Prinzip der eine Server mit der Payload runtergeht, dann muss quasi das Angreiferteam nur eine neue Transaction machen für ein paar Cent und da quasi auf der Chain dann halt die neue IP publishen, wo es jetzt den Chartcode gibt. Und dadurch, dass das ja auf der Chain ist, können auch diese Einträge nicht so weit gelöscht werden, also nicht runtergenommen werden, ne? Weil die ist ja im Prinzip da und du kannst aus der Chain halt nichts löschen. Und du musst auch, wenn du den Weg, den der Wurm halt quasi also rausgeht, die Adressen, du müsstest dann ja alle Nodes, die Teil der Solana-Chain sind, blockieren. Ne, damit du quasi auch den Weg, also dass der Wurm nicht mehr nach Hause telefonieren kann, blockieren kannst. Auch das ist schwierig. Also es ist schon ganz smart gemacht auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist quasi auch noch, ist noch eine zusätzliche Encryption-Layer drüber. Also die Payload selber ist immer mit AES verschlüsselt und der Key quasi, das ist ja dann ein Post, gib mir quasi, oder ein, ist es ein Get-Request, gib mir quasi den Chartcode und in dem Response-Header, also in der Response und im Header steht der quasi Symmetric Key. Und der wird jedes Mal neu generiert vom Control-Server. Das heißt, wenn du einfach jetzt nur einen HTTP-Scanner irgendwie hast und dieses Pattern speziell nicht untersuchst, weil es ist ja Custom, dann verpasst du unter anderem den Key. Der wird dir zwar, läuft zwar an dir vorbei, aber wenn du jetzt nicht in den Header guckst, nach dem speziellen Header und den Key nimmst zum Encrypten, dann verpasst du auch immer den quasi, dann musst, also du musst immer ein bisschen extra Aufwand reinstecken, um auch diese Payload zu fangen. Also auch das ist nochmal so ein Obfuscation, die nochmal mitläuft. Irgendwie, es sind so viele lustige Sachen drin. Also schon,
keeps schon on giving. Ganz
cool. Ja. Keeps on giving, ja. Ja, genau. Und was das Ding dann macht, ne, wenn diese Payload ausgeführt wird, das ist halt, also anscheinend Klassiker im Moment, immer ist Kryptoseeder dabei, falls man nochmal Geld finden kann. Das war ja auch zumindest was bekannt war bei diesem letzten Chai-Loot-Vorfall gegen NPM. Auch eine der Sachen, wo wir dachten, okay, so ein mega mächtiges Tool und dann irgendwie ein paar Euro in Kryptos geklaut quasi so. Ne, also den Hammer, ja, man weiß nicht genau, wofür das noch genutzt wurde, aber der erste Verdacht war ja erstmal, dass da im Prinzip gar nicht so viel Geld verloren gegangen ist.
Mhm.
Und natürlich aber auch, das war der Fall jetzt, wo wir vorhin meinten, okay, mit den Credentials muss man immer ein bisschen gucken, vor allen Dingen halt bei Infra-Entwicklern. Das ist halt ein Credential-Stealer, also nicht nur Krypto, sondern da wird halt die Platte gescannt nach allen möglichen Keys, die ihr rumfliegen habt. Das heißt, wenn ihr irgendwie lokal dann, keine Ahnung, wo auch immer, ihr quasi zu AWS-Accounts oder sowas irgendwelche Credentials auf Platte habt, in N-Files oder sowas, die werden dann alle abgezogen. Und ja, dazu wird der Rechner quasi noch trojanisiert. Also es wird auch noch quasi, ja, der Rechner wird zum Proxy in dem Botnetz. Und es wird
gerade. Ja, gut, ja.
Ja.
Fair, ja. Hat sich so viel Mühe gegeben, da muss ja auch ein bisschen was bei rumkommen.
Genau.
Was Nachhaltiges.
Genau, ja. Was noch ein Funfact ist, es gibt noch quasi die zweite Command and Control Infra, also weil das ist quasi mit dieser Solana Chain. Es gibt noch einen zweiten Weg, wie Payload geladen werden kann. Das ist über einen Public Google Calendar Event. Das ist ein bisschen witzig. Ja. Da steht quasi das Event. Das Event hat den Titel auch von diesem Base64-String mit einer Adresse, wo es auch quasi Payloads gibt. Und man muss dann quasi diesen Calendar-Eintrag updaten. Und dazu muss natürlich, gut, Google kann natürlich den User blocken, der den erstellt hat. Und aber auch das quasi, weil der Traffic ist natürlich, sieht natürlich normal aus, ne? Traffic zu Google, der quasi einen Calendar-Eintrag, das kann ja jeder Rechner sein, so. Ja.
Ja. Das war wahrscheinlich der POC, den sie stehen lassen haben und jetzt noch als Backup mitlaufen lassen.
Genau, ja.
Ja, da ist wahrscheinlich
so gut, kann man mitnehmen.
Noch eine der besten Fährten rauszufinden, also irgendwie rauszufinden, wer der User ist, der diesen Kalendereintrag da erstellt hat, ne?
Ja. Das ist auf jeden Fall spannend, da war richtig viel drin.
Ja, da ist auf jeden Fall richtig viel drin, genau. Und auch, was halt ist wegen Wurm, wenn Credentials gefunden werden zu OpenVSX quasi, zu der Registry, wo man eben VS Code Sachen kann und auch eben zum VS Code Marketplace, also quasi GitHub Credentials, dann verbreitet sich das auch. Und so ist es eben auch rübergeschwappt, dass es auch dann am 19. Oktober quasi infizierte quasi dann Extensions im offiziellen VS Code Marketplace gab, wo deren Entwickler halt infiziert wurden. Und eben auch, wenn möglich, dann halt eben neue Extensions gepublished werden. Ne? Mhm. Und das ist aktuell auch immer noch nicht, also die Infra ist immer noch offen, es gibt immer noch quasi infizierte Extensions online und da gilt es jetzt eben nochmal dedizierter aufzupassen, was man sich da für Extensions installiert und das Ganze irgendwie im Auge zu behalten. Also das ist schon verrückt. Erhöhte Wachsamkeit auf jeden Fall. Also
ja,
EntwicklerInnen werden auch immer mehr, schon immer, aber oft sagt man ja, okay, End-User-Phishing, ne? Aber es geht auch eben dediziert gegen technisch versierte Leute.
Ja.
So.
Das, da sind sie wieder, die Shift-Left-Ansätze. Und dann so weit Left, dass man Endpoint-Security natürlich als Teil der Entwicklung natürlich trotzdem noch sehen muss. Ne? Also das muss alles sauber sein, wenn man es findet.
Ja.
Und sich keine ominösen, weiß nicht, das ist nicht der Standard-Store, ne? Also ist ja mal ein bisschen wichtig zu wissen.
Ja, aber es hat ja auch auf den Standard Microsoft VS Code Store übergestellt.
Ach so, also, ja,
ich glaube, zwei Tage später hattest du eben gesagt, ne, Felix?
Ja, genau. Ja.
Ja. Genau, okay.
Ja, das ist halt echt so, also ich habe nochmal überlegt, was bedeutet das irgendwie für mich? Also zum einen ist
keine
es ja
Plugins
ganz...
nutzen.
Ja, zum einen ist es ja ganz spannend, das war bei, also hier nicht, hier war es, glaube ich, der Stealer war, glaube ich, Custom, aber zum Beispiel bei Shai-Hulud war es ja so, dass ein offizielles Scanning-Tool, das haben wir euch auch verlinkt als Tooltip, Trufflehawk, auch um zu gucken, ob ihr quasi Credentials auf Platte habt, die ein Stealer sich ziehen könnte. und das wurde quasi bei Shai-Hulud wurde das nachgeladen, was ja irgendwie auch ganz, ne, das Ökosystem ist ja das Gleiche. Mhm. Da denke mal viel von der Control-Infra, die dann irgendwie läuft, vielleicht läuft da auf der anderen Seite, ja eben, Kubernetes, ein Function, irgendein Knative mit Functions quasi. Ja, man weiß es nicht, ne? Also es kann ja alles für beide Seiten benutzt werden.
Aber das finde ich einen guten Titel für die Podcast-Folge. Foto News und dann von Würmern und Trüffelschwein.
Hm.
Das klingt doch interessant, oder?
Ja, stark.
Ja.
Genau, also vielleicht scannt ihr mal eure Platte und vielleicht überlegt ihr eben auch, wenn ihr irgendwelche fancy Tools, ich habe da auch immer, aktuell ist ja auch viel Hype mit so AI-Tools, also es ist nicht gegen AI speziell, aber es ist nur der Punkt, dass vor allen Dingen da, wo viel Hype ist und viele Sterne einfach generiert werden durch das, hey, hier ist ein Image-Scanner, der kann cool dein Bild irgendwie replacen und ist quasi NPM-Code, den keiner versteht und lädt noch irgendein Blob-KI-Ding nach, so, dass man da auch ein bisschen gucken muss, woher das irgendwie kommt.
Ja.
Ne? Vielleicht doch irgendwie sich mal mit Sandboxing beschäftigen oder solchen Sachen. Nicht einfach immer alles Mögliche auf der Platte installieren.
Wird schon nicht einfach immer denken, ja, wird schon nichts passieren.
Genau.
Wird schon nichts passieren, das wird schon gut gehen.
Ja. Sandboxing ist auch eine schöne Sache, sollte man mal vermehrt umsetzen. Aber ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, gerade dadurch, dass man das so schwer blocken kann, das ist schon... Es wird immer vertrackter. Ne?
Wir können doch mal Sandboxen zusammen.
Ja, meinst du? Bringst dein Förmchen mit und dann?
Ja, genau.
Alles klar. Danke dir auf jeden Fall, Felix. Das ist auf jeden Fall
Sehr interessant.
Sehr gut, ja. Erstmal auf Fancy Tools verzichten. Genau, dann gab es noch einen weiteren CVE, oder es gab noch einen CVE, den wir euch mitgebracht haben, der ist schon was älter, und zwar, das ist, glaube ich, der war relativ bekannt, und zwar in Redis gab es einen CVE, das war der CVE 2025 49844 mit einem CVSS von 10. Davon habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, und zwar war es möglich, oder beziehungsweise war es möglich, eben die Lua Scripting Engine, die im Redis enthalten ist, dazu zu nutzen, den Garbage Collector, der in Redis integriert ist, zu manipulieren. Und zwar wurde sich dort ein Use-After-Free-Fehler zunutze gemacht. Durch die fehlerhafte Verwaltung des dynamischen Speichers wurden eben Pointer nicht korrekt gelöscht, die dann entsprechend noch auf Speicher gezeigt haben, wo dann entsprechend Chartcode drin lag, der dann außerhalb der eigentlichen Scripting-Sandbox ausgeführt werden konnte. Also der schädliche Chartcode wurde ausgeführt. Und genau, das hat dazu geführt, dass das eben auch einen relativ hohen Score bekommen hat. Allerdings muss man sagen, dass Angreifer sich zunächst gegen Redis authenticaten mussten, daher über gültige Zugangsdaten verfügen sollten, um eben überhaupt erstmal den Garbage Collector bzw. die Lua Scripting Engine nutzen zu können. Und spannend ist, dass dieser Fehler wohl ziemlich lange zurückreicht. Also er ist in ziemlich vielen Redis-Versionen drin, also von 8.x bis 6.x, also das ist schon auf jeden Fall einen gewaltigen Scope, der da abgedeckt wird. Habt ihr davon auch was mitbekommen? Habt ihr auch mit Redis zu tun gehabt oder geupdatet?
Nee, tatsächlich nicht. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich, es ist natürlich ein Ding, ja, also auch unauthentifizierbare Redis oder beziehungsweise mit Standard-Credentials ist in der Kubernetes-Welt wahrscheinlich nicht allzu selten. Das kann halt da vermutlich sein, Eben. Wenn man da ein Default-Helm-Deploy macht, dass da halt schon was um die Ecke kommen kann. Genau, mir ist es nicht über die Füße gefallen. Ja. Auch mein Heim-Redis habe ich schon beerdigt, glaube ich. Genau.
Ist halt eine gute Möglichkeit für einen, um weiterzuspringen, ne? Wenn du halt die verwundbare Applikation hast vorne und du bist dann quasi in dem ersten Container und hast dann wahrscheinlich auch deren, also die Application Credentials für Redis, dann hast du ja schon Credentials, also ist für den zweiten Hop eigentlich ganz interessant.
Kannst du auch wieder mehr machen. Ja, stimmt. Deswegen, also guckt nach, wenn ihr entsprechend Redis im Einsatz habt, dass ihr zeitnah updatet. Wie gesagt, bis runter zu Version 6 gibt es zumindest für Enterprise-Kunden Updates oder Patches. Für Open Source gibt es bis zu Version 7.2.11, glaube ich, Patches, die da verfügbar sind. Beziehungsweise 7.2.11 ist schon die Patch-Version. Dann noch ein paar News aus dem erweiterten Security-Ökosystem. Aqua Security investiert ja offensichtlich, das hatten wir hier auch im Podcast schon mal besprochen gehabt, so ein bisschen in das Thema AI Security und hat dafür auch einen Preis bekommen, nämlich die Cyber Security Solution of the Year for Artificial Intelligence. Kann man jetzt mal so stehen lassen, wie sich das ganze Thema AI Security noch weiterentwickelt, werden wir sehen. Spannend auf jeden Fall, dass Aqua da prämiert worden ist. Von Systic gibt es auch was Neues. Systic hat da einige ähnliche Strategien geöffnet wie Aqua. Wir hatten es vor ein paar Monaten gehabt, dass Aqua ihr Trivi so ein bisschen öffnet zu einem Partner-Ökosystem, dass da jetzt viele Integrations für verfügbar sind, wie zum Beispiel Echo oder Minimal, die eben dann Trivi-zertifizierte Images bereitstellen oder FIPS-gehärtete und Trivi-zertifizierte Images bereitstellen. Und so macht Systic das jetzt auch. Die bauen ein bidirektionales Partnerportal auf, was dazu dient, eben eine Verbindung zwischen Systic und Partnertools wie Snyk, SemGrep oder Ment oder sowas zu ermöglichen, sodass Daten von Systic an diese Plattform, aber auch zurück nach Systic gespielt werden können, um eben den Laufzeitkontext in den jeweiligen Plattformen anzureichern bzw. zu erweitern. Spannende Sache, dass sich da diese Tools der ersten Generation so ein bisschen öffnen, aber habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können. Ich weiß auch noch nicht, wann das rauskommt, aber sei mal so dahingestellt, dass auf jeden Fall sowohl Aqua als auch Systic da sich entsprechend öffnen zu verschiedenen Portalen. Was haltet ihr davon?
Ich finde das eine gute Sache, tatsächlich. Also natürlich Anbindungspunkte, du musst da auch einen Hub zu haben, da halt entsprechend gehärtete Informationen zu beziehen, Images und so. Das ist schon gut, glaube ich. Und dadurch, dass man sich dann halt natürlich den Partnern öffnet, hat man da halt auch schon wieder ein bisschen Durchlauf, wenn man es nicht direkt Open Source bespielen lässt. Wobei ich sagen muss, halt das ist, lässt sich besser einfangen, wenn du das dann halt so ein bisschen über die Partner dann konsolidierst, glaube ich, die dann halt das entsprechende Wissen haben und die entsprechenden Funktionen.
Ich glaube, da steht auch so ein bisschen die Frage im Raum, ne, wenn Sysdig und Aqua gerade so mit größeren Konkurrenten wie beispielsweise eine Palo Alto oder sowas konkurrieren oder jetzt beispielsweise mit Fortinet, die ja, ich glaube, die haben Lacework gekauft, die jetzt ja auch ihre eigene cloud-native Security-Lösung haben, wo entsprechend die Datenverteilung zwischen den verschiedenen Diensten, die vielleicht schon konsumiert werden, ein bisschen einfacher ist und sich da in diese Richtung zu öffnen, dass man da vielleicht auch ein ganzes Layer schaffen kann, ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Sehr abstrakt gesprochen.
Ich habe da immer so einen Standard eigentlich so, aber das ist ja nie. Ne? Also für Images hast du einen Docker-Hub oder keine Ahnung.
Ja,
jetzt hast du natürlich zwei Plattformen, die jetzt im Grunde halt ähnliche Sachen bespielen.
Der Docker-Hub war übrigens auch offline während der AWS-Geschichte.
Ja, das ist auch, ich glaube, du hättest auch kein Kubernetes installieren können.
Ja, hör mal.
Kritisch gewesen. Da kommst du nicht an die Pakete ran.
Ja, genau. Aber... Ja, und ich habe es auch gerade schon gesagt, ne, die Cloud oder die Security-Lösung in der Cloud der ersten Generation, um das mal so ein bisschen zu skizzieren, es gibt auch einen neuen Cloud Security Report, der veröffentlicht worden ist, und zwar der Lazio Cloud Security Report 2025. Man mag ja von solchen Reports halten, was man möchte. Allerdings fand ich es relativ interessant, da auch nochmal eine Aufstaffelung zu sehen. Wir haben den natürlich euch in den Shownotes verlinkt. Und zwar ist da eine Aufstellung gemacht worden von den drei Generationen, beziehungsweise drei Generationen von verschiedenen Tools, die es gab. Und wenn man sich die erste Generation anguckt, da gibt es da vor allem Sysdig, Lacework, Aqua, Twistlock und Redlock, die da so in der ersten Generation, sag ich mal, seit 2013 bis 2015, 16 unterwegs gewesen sind. Und spannend zu sehen, dass viele von denen eigentlich schon gekauft worden sind. Ne? Also Twistlock und Redlock sind in Prisma Cloud, also Palo Alto, aufgegangen, was jetzt Cortex Cloud heißt. Lacework eben übernommen von Fortinet. Und da bleibt nicht mehr so viel übrig. Ne? Also Sysdig und Aqua sind so ein bisschen die Urgesteine, die noch für sie stehen. Ne? Fand ich recht spannend, das mal nochmal so aufgeschlüsselt zu sehen. Dann dazu noch gibt es noch so einen Decision Flow Chart. Also das heißt, wenn ihr da draußen euch Gedanken macht, wie ihr eure Cloud Security verbessern könnt und überlegt vielleicht euch auf dem Herstellermarkt umzusehen, gibt es da auch nochmal so eine ganz gute Einordnung. Wo liegen die Stärken von oder die technischen Schwerpunkte von welcher Lösung, kann man sich mal angucken. So ein Decision Flow Chart fand ich mal interessant, weil da auch neue Player auftauchen, wie beispielsweise eine Chainguard oder sowas oder Wiz. Aber ja, wenn man da mal ein bisschen Überblick haben will, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Information. Ja, das war es eigentlich schon aus diesem Segment. Habt ihr noch da irgendwas hinzuzufügen?
Nee, vielen Dank. Das ist cool. Das Chartflow, also das Chart, das ist, kann man sich wirklich mal angucken. Da hat man zumindest schon mal oberflächlich,
ja,
kann man das ganz gut platzieren und hat nicht nur Buntes und Bildchen, die man nicht zuordnen kann.
Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, dass der Font-Type, der gewählt worden ist, um diese Charts zu beschriften, der macht mich verrückt, weil das ist so ein...
Das soll halt cute aussehen. Das soll halt wirklich aber, so richtig cute aussehen und das
vor 10 Jahren gab es so Leute, die hatten so Android-Telefone gehabt, wo genau so ein verspielter Font-Type verwendet wurde in den Einstellungen. Das war dann so ein bisschen handschriftlich mäßig. Da bin ich damals schon verrückt geworden und ich werde heute schon verrückt. Und wenn ich das in irgendeiner offiziellen Publikation sehe, dann frage ich mich wirklich...
Es kommt freundlicher als hier einfach hier.
Ja, genau.
Arial,
ja,
genau. Keine Ahnung.
Times New Roman. Always Times New Roman.
Genau.
Ja. Ja. Genau. Und mit 2,5 PT Zeilenabstand. Naja. So, und damit.
Ja, danke.
Kriegen wir wieder quer von unten, sage ich mal, News zugespielt. News von Down Under. Felix, was hast du uns mitgebracht?
Aus dem Kerker.
Aus dem Kerker.
Genau.
Aus dem Maschinenraum.
Wir gucken jetzt mal im Maschinenraum der Infra und zwar auf eines der Urgesteinprojekte. 15 Jahre OpenStack und besprechen da so ein bisschen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Eure Emotionen. Genau, herzlichen Glückwunsch erstmal. Genau, also wo kommt das Ganze nochmal her? Wir machen mal einen kleinen Recap. Also ungefähr um 2010 ist das Ganze als Projekt ein Zusammenschluss aus NASA und Rackspace entstanden, die da so ein paar Komponenten zusammengeschmissen haben. Daraus hat sich quasi der bekanntere Player, also die NASA hat sich daraus dann irgendwann zurückgezogen, ist halt nur als User gewesen, aber zumindest, dass da initiale Funken geflogen sind, das ist schon mal irgendwie ganz interessant. Und dann haben sich eben weitere größere Firmen irgendwie angeschlossen, um eine Alternative zu eben großen Hyperscalern zu schaffen.
Es ging auf eine Rakete durch die Decke. Ich muss es jetzt, Raketenwissenschaft hat Moritz, also die Witze dürfen nicht wegbleiben, die Raketenwissenschaft hat Moritz geschrieben. Und ich dachte mir, das ist tatsächlich wie so ein Shuttle durch die Decke gegangen. Ne?
Ja.
Aber man muss auch sagen, dass auch Aufsetzen von OpenStack und Betrieb gilt auch so ein bisschen als Raketenwissenschaft. Ne?
Ja.
Ich glaube, deswegen ist auch, das beschreibt eigentlich die nächste Story auch so ein bisschen ganz gut. Also das Ganze war erst ein ziemlich großer Hype, dass man sagt, okay, wir machen jetzt On-Prem, auch vor allen Dingen ne, On-Prem-Cloud und wir können da eigene Systeme aufbauen. Und es gab relativ große, oder gibt immer noch relativ große Installationen, die auch bis heute betrieben werden. CERN, Telekom, also dass da vor allen Dingen im Backend, es gibt einige Firmen, die relativ große, auch OpenStack-Instanzen noch erfolgreich betreiben. Das Ganze hat dann aber so ein bisschen, der Hype hat so ein bisschen abgeflacht. Irgendwie, das würde sich vielleicht decken, wenn ihr jetzt sagt direkt, was quasi verbindet ihr mit OpenStack?
Schmerzen hast du, glaube ich, vorhin gesagt oder so. Also ja, genau. Das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich bin in den normalen Nutanix und VMware-Gefilden unterwegs und unterwegs gewesen. OpenStack ist mir nur halt im Heimbereich über den Weg gelaufen, weil das war so ein bisschen die Evaluierung zwischen Proxmox, OpenStack und ja, viele gibt es ja da nicht. Genau, und da bin ich drüber gestolpert. Ja, also ich verstehe, dass der Hype abflacht, weil sich die Sachen so ein bisschen durchtauschen. Also im Grunde, die Grundideen sind ja immer noch die gleichen, die Technologien ändern sich und OpenStack rutscht immer mehr weiter in die untere Virtualisierungsebene. Das würde ich jetzt so sagen, dass man da halt eher dann halt auf das Tooling dann halt was durch Kubernetes oder genau. Nomad oder so betrieben wird, dann halt, dass das ablöst, weil es deutlich flexibler und leichtgewichtiger ist.
Es gibt genug Alternativen. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, mit KubeVirt beispielsweise entsprechend da in der Virtualisierung.
KubeVirt habe ich gar nicht gesagt.
Ja, ich weiß, aber also könnte man ja rein theoretisch auch machen.
Ja, ja, so. Genau.
Also ich habe jetzt auch noch nicht mit OpenStack direkt zu tun gehabt, so in der Erfahrung. Also ich war immer auch nur in vSphere und Nutanix und so weiter unterwegs. Deswegen, aber was ist denn deine Erfahrung damit, Felix? Hast du das selber bei dir im Homelab installiert oder?
Hast du Gefühle?
Hast du Schmerzen? Wie geht es dir damit?
Ich bin eigentlich nur OpenStack-User. Ich nutze eine bestimmte Installation relativ häufig. Und eigentlich, ja, das klappt soweit ja, eigentlich ganz gut. Also,
okay. Welche könnte das wohl sein?
Ja, aber auf jeden Fall bleibt das ganze Projekt ja auch also wichtig, auch eines der größten Open-Source-Infrastrukturprojekte. Ja. Es gab auch Anfang dieses Jahres, im März, einen Merge mit der Linux Foundation. Mhm. Also die Open Infra Foundation ist da quasi mit reingegangen. Und das zeigt auch schon mal, dass quasi, ja, das ist halt einfach bleibt ein wichtiges Projekt. Und vielleicht können uns ja alle da draußen mal ihre Liebeserklärung an OpenStack schicken und Volk mal davon überzeugen, dass er da ganz umsonst Schmerzen erduldet hat.
Ja, genau.
Also. Ja, schickt es bitte an podcast@sva.de. Und ja, eins wollte ich noch hinzufügen. 15 Jahre. Ich spüre, wie ich alt bin, weil ich dann mir so dachte, ach, das ist ja nur 5 Jahre vor Kubernetes. Ja, aber das ist einfach mal 2010 gewesen. Wie alt warst denn du da, Felix? Oder Moritz? Wart ihr da schon 2010? Geboren?
Vor 15 also, bitteschön, ja. Da war ich 14, ja, tatsächlich.
14? Ja. Habt ihr damit schon mit OpenStack irgendwas gemacht zu der Zeit?
Mit 14 habe ich noch mit Lego gespielt. Nee, Felix, wie sieht es bei dir aus? Wie alt warst du da? Wir sind noch gar nicht so weit auseinander, oder?
Nee, ich war da, muss ich rechnen, schon älter, aber noch nicht ganz so alt.
Das ist eine gute Aussage.
Rauchen, da warst du mit Rauchen und Alkohol beschäftigt.
Genau, ja, ja.
Da konntest du noch nicht deine Erfahrung damit machen.
Ja. Aber spannend, ne? Du hast ja auch gerade gesagt, dass da eben ein Merge stattgefunden hat von der Open Infra mit der Linux Foundation. Auch da nochmal, ich glaube, wir hatten es auch im Podcast berichtet gehabt. Jonathan Bryce ist ja auch der neue Executive Director der CNCF und der war ja auch vorher entsprechend der. Oder beziehungsweise ist auch der Leader von der Open Infra Foundation und von der CNCF. Ne? Also auch zeigt auch nochmal, dass das dann trotzdem doch nochmal irgendwo eine Rolle spielt.
Finde ich gut. Also das ist ja auch richtig so. Also das ist ja, das fühlt sich ja immer so ab wie so eine Abgrenzung, die hyped Cloud-Native-Tools und der Rest ist da irgendwie Legacy-Quark. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja irgendwie alles, natürlich hat den Bedarf irgendwie Cloud-Native zu sein und zu nutzbar zu sein. Also ich finde das gut. Wir sind da, und OpenStack ist ein cooles Tool, das muss man ja so sagen. Ja, ob es einem jetzt wirklich gefällt, das muss man dann selbst entscheiden, aber das ist halt eine sehr gute Lösung, die nach wie vor von großen Unternehmen genutzt wird.
Wunderbar, dann würde ich sagen.
So, hast du jetzt gecuttet oder was hast du jetzt nebenbei gemacht?
Ich? Nee, ich cutte gar nichts. Ich habe mir den Finger gecuttet. Ich habe gerade nur noch mal was nachgelesen, aber damit würde ich sagen, haben wir eigentlich die News von Down Under abgeschlossen. Oder Felix, hast du noch was mitgebracht?
Ich wäre damit durch.
Nee, hast du nicht noch irgendwas von Formen oder sowas? Cartello? Xinga oder so?
Grüße gehen raus.
ja, Grüße gehen raus. So, gut, wunderbar. Dann kommen wir zu den Community und den Events. Cloud Native Community. Folg mal, KCDs, sag mal, was ist denn da los?
Was ist denn da los? Da sind wieder ein paar, ne? Also das, einerseits gibt es jetzt wieder ein paar KCDs, die schon angekündigt sind. Februar, März, April, Mai, Juni, Juli sind alle bestückt.
Halbjahr praktisch.
Das erste Halbjahr, genau, im Februar haben wir Delhi und Guadalajara. Ich lese jetzt nicht weiter. Auf die Gefallen, wie wird das denn ausgesprochen? Ich dachte, Felix, eigentlich, ich bin ein Mensch von Welt, aber das tut mir leid. Guadalajara.
Da fehlt noch ein
Fragezeichen.
Genau. Guadalajara.
Was auch immer. Ja. Genau, sind ein paar im Februar, März, April sind angesagt. Es gibt ein paar Änderungen hinsichtlich der Thematik. Das sind ja Community Days, genau. Und dann kriegt man dann halt ab einem bestimmten Punkt, also hier haben sie jetzt ein Tiering quasi eingeführt, ab 2026.
Drei Tiers gibt es insgesamt, ne?
Es gibt drei Tiers. Das erste ist quasi das First-Time-KCD. Bis zu 200 Attendees kriegst du garantiertes Funding von der CNCF und dedizierten Programmsupport. Ich lese vor. Tier 1 wäre dann halt wiederholendes Event mit 350 und mehr Teilnehmern. Genau, Funding und monatliches also ein Sync mit den Organisern. Und ich kann das nicht so gut lesen und erzählen wie ihr. Und Tier 2 wäre dann halt bis, also ein gefestigtes Event quasi mit bis zu 600 Leuten, weil alles größer wird dann, glaube ich, schon fast eine KubeCon sein. Mhm. Und da ist die CNCF dann halt auch dabei.
Tatsächlich, ja. Genau. Und die ersten, die angekündigt worden sind, also in der ersten Hälfte des Jahres, haben auch direkt die Tiers praktischerweise mit reinstehen. Zum Beispiel Neu-Delhi ist komplett neu, also entsprechend ein First-Time-KCD. Beijing und zum Beispiel Austin sind dann in dem Tier 1 und Istanbul und Helsinki beispielsweise sind schon im Tier 2 unterwegs. Und ich glaube auch, Istanbul ist dann wahrscheinlich der nächste Tier 2 KCD, der bei uns in der Nähe ist, oder? Weil ich sehe jetzt nur ansonsten noch Prag, der Tier 1 ist.
Achso, der ist auch nah.
Und Lima ist ein bisschen weit weg für Tier 2 dann doch.
Genau. Genau. Tier 1 könnte man nochmal nach Kuala Lumpur fahren. Ja. Das wäre dann halt, oder schwimmen oder fliegen.
Ja. Oder wo auch immer.
Aber ich finde, also da kommt was dazu. Das bedeutet aber auch, wenn man sich dazu berufen fühlt, und was muss man dazu irgendwie Partner von der CNCF sein oder macht man das dann einfach so? Weißt du das, Moritz?
Und dahin zu gehen?
Nee, nicht dahin zu gehen. Was zu veranstalten. Also das sind ja dann halt Leute, wahrscheinlich dann Ambassadors oder so, die.
Ich glaube, das ist ein Zusammenschluss. Ich glaube, da musst du eben nicht unbedingt. Also ich meine, eine Partnerschaft ist ja auch an gewissen gewisse Kosten geknüpft. Ich glaube, es geht ja eher um die Community und nicht um die Partner, die da irgendwas sponsern.
Community, also das bedeutet in Richtung Ambassador und solche Sachen oder sowas dann halt muss und dann kann man das dann selber auf die Beine stellen. In Neumünster zum Beispiel.
Warum nicht? Neumünster?
Das wär's doch.
Oder Felix, Hannover? Nee.
Hannover, ja. In Hannover.
Oder Felix, wo ist nochmal deine Homebase?
Edgetown, ja. Hannover, da geht immer die Action.
Okay, alles klar. Ja, guck mal, KCD Hannover wäre doch mal was Schönes.
Das ist eine Messestadt, kann man machen.
KCD Solingen finde ich auch nicht schlecht.
Oh ja,
tatsächlich. Ja, ich meine, hier Solingen ist ja Silicon Valley, ne? Hier ist ja Dash-O und so. Warum denn nicht?
Solingen Valley.
Ja.
Das hörst du doch schon.
Sehr gut, finde ich gut. Alles klar. So.
Da haben wir es. Achso, nee, haben wir noch nicht ganz.
Da
wir
ist,
haben
noch was. Da ist noch was übrig. Nämlich, es gibt auch jetzt die Schedule für die KubeCon in North America. Ich meine, man wird ja praktisch diese ganzen Sessions dann auch irgendwo live verfolgen können, beziehungsweise auch im Nachgang sich ansehen können. Das heißt also, ihr könnt ja mal da drüber gucken und schauen, was euch denn so gefällt und dann den YouTube-Kanal der CNCF im Auge behalten. Dort werden die ganzen Sessions hochgeladen. Habt ihr dort irgendwas gefunden, was euch interessiert? Irgendeine Session?
Ich habe gar nicht geguckt, muss ich um ehrlich zu sein. Was ist denn da? Ist da was? Nee, eben.
Ja. Du? Ich bin auch nicht vor Ort, ehrlich gesagt. Deswegen. Ja. Für mich sind natürlich die Security-Sachen interessant. Man muss aber sagen, ich finde, die Talks auf der KubeCon gewinnen immer eine etwas höhere Flughöhe. Und fand ich es dann doch, ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, da ist ein Talk dabei, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich fand es spannend, dass zum Beispiel auch der ESO gefeatured werden in bestimmten Talks, gerade weil er ja auch vor 2-3 Monaten dann doch ein bisschen von den Maintainern her geschwächelt hat. Aber ja, ich glaube, ich gucke am Ende nochmal über YouTube und schaue dann, was für mich interessant ist, was vielleicht auch oft geguckt worden ist und dann konsumiere ich dort dann nochmal. Können wir nochmal im Nachgang drüber sprechen.
Genau, ich werde es mir vornehmen und es dann doch nicht tun.
Das mache ich auch immer so.
Ja, das ist das Beste. Das,
genau so läuft es. Zum KCD in Hannover gibt es schon KCD, hatte der Felix gerade gesagt. Das ist nämlich ja, der Karneval in Hannover. Empfang des KCDs.
Wenn du das der CNCR genau vorschlägst, dann freuen die sich, so, dass da so viele Leute kommen. Dann ist man instant Tier 2. kommt ein Abgesandter von der CNCF und muss sich dann verkleiden als Pirat oder sowas. Würde passen zum nautischen Thema.
Ja. Genau. Aber wir verlinken es nicht in den Shownotes, aber googelt gerne mal.
Ich finde das passend.
Hannover KCD.
Okay, eure Entscheidung. Gut. So, dann wären wir schon in der Sektion, die Volkmars Grabbeltisch heißen sollte, aber nun umbenannt wurde in Tüdelkrams.
Tüdelkrams.
Der hieß doch immer schon Tüdelkrams.
Ja, aber es ist auch
eigentlich deine Idee.
Ist auch dein Grabbeltisch.
Nein, du hast immer Tüdelkrams gesagt.
Nee, du hast das
doch
immer gesagt.
Du hast es gesagt.
Du hast das
du gesagt. Hast es gesagt.
Komm mir jetzt nicht
hast
so.
Hast du.
Also dich okay, so.
Das,
so.
Genau, Felix. Aber das Felix hat was mitgebracht aus seiner Tüdelkramskiste.
Das Tool hatten wir vorhin schon in der News-Rubrik dazu. Also unser Tipp der Woche oder des Monats ist Triple Hawk Security Scanner.
Genau.
Für die, die aufgepasst haben.
So. Das ist, wie viel Stars hat das denn überhaupt?
Ich glaube 20.000 oder so.
Fast 23.000. Ist ja schon ganz schön umfangreich.
Das ist im Benutzen. Hat ein schönes Bildchen, so ein bisschen für die Old-Style-RPG.
Das ist natürlich das, woraus es ankommt, ja. Hast du es schon mal eingesetzt, testweise, Felix, für...
Ich habe mal ein bisschen probiert, nachdem das quasi bei dem Incident war. Und werde das jetzt, glaube ich, häufiger machen, ja.
Das ist auf jeden Fall spannend. Es gibt da auch eine Brew-Installation für. Also man kann auch einfach, wenn man macOS-User ist oder Homebrew hat, kann man einfach Brew-Install Triple Hawk machen. Und dann wird es installiert und entsprechend dann mal durchsuchen, was da denn so passiert. Das so werde ich jetzt mal direkt machen, glaube ich. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Ja, ich bin auch gerade schon parallel dabei.
Schon
Im Übrigen habe ich auch meinen Hund, den nenne ich auch manchmal Trüffelschwein.
Aber das ist. Ja. Könnte man das auch rein theoretisch, also ne, ist jetzt mal eine blöde Frage, aber könnte man das auch rein theoretisch in eine Pipeline einbinden, um da entsprechend Secrets in Containern zu finden, bevor man sie publiziert?
Bestimmt, aber dazu gibt es ja, es gibt ja insgesamt, glaube ich, schon einige Secret-Scanner, ne?
Also ja. Genau, aber es wäre auch ein Use-Case, den man sich vorstellen könnte, oder?
Ja.
Ah, okay. Also es gibt auch einen Wizard, mit dem man dann entsprechend verschiedene Sachen scannen kann. Also zum Beispiel Artifactory kann man auch scannen. Google Cloud Storage kann man scannen. GitLab, Postman, Elasticsearch, Jenkins.
Git Repo,
ja. Sehr schön. Ja, das hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Kann man machen, ja. Muss man mal gucken.
Also aber ich glaube, tatsächlich gibt es den Paid-Feature. Ne? Also ich glaube, Artifactory, Azure Repos, Bitbucket, Confluence, Jira, Slack und so weiter. Oh, man kann sogar Microsoft Teams scannen, aber das ist dann alles Enterprise. Also da gibt es auch ein Enterprise-Tier, so dass ihr dann da entsprechend, wenn ihr ausgefallenere Sachen scannen wollt, entsprechend eine Münze einwerfen müsst.
Da müsste man ja, da würde ja Truffle Security dahinter stehen. Da müsste man mal gucken, was die noch so haben.
Ja, vielleicht sind die auch genauso teuer wie Trüffel.
Das kann natürlich sein. Vielleicht heißen die deswegen so. Das wäre das.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
So. Security ist teuer.
Damit wäre es das aber für heute, würde ich sagen. Ich werde mich jetzt. Warte mal, kann man jetzt mal Fragen stellen? Geht ihr um diese Jahreszeit Pilze sammeln? Seid ihr auch so kleine Trüffelschweine?
Ich? Nein.
Aber also ihr dich zugetraut?
Ich war mit meiner Familie früher immer in den Pilzen. Ich traue mir aber das nicht zu, dass ich bin kein Experte im Pilze sammeln und ich habe Angst, dass wir sterben. Ich habe einfach Angst, dass wir sterben von dem, was wir sammeln und dann essen. Dementsprechend, nein. Also wenn hier irgendwo Champignons, aber das ist nicht die Zeit für Champignons, das ist die Zeit für Steinpilze oder sowas. Ja, und die kaufe ich, die kaufe ich mir dann lieber im Laden, weil ich Angst habe einfach.
Nee. Oh Mann,
und
Felix.
Silber? Du? Felix?
Ja, Felix hat die Antwort in den Chat geschrieben, aber ich glaube, Felix, du kannst in diesem Podcast das auch gerne laut sagen.
Das wissen die, das merken
ja.
die.
Ja, genau. Also, gut. Ja, ich werde jetzt auch mal, also ich meine, es ist jetzt schon 17 Uhr, deswegen glaube ich, werde ich mir jetzt mal vielleicht Pilze machen gehen. Und
pass auf, dass keine Giftchen dabei sind. Oder andere.
Ja, mal gucken. Mal gucken, was man so macht. Dann danke ich auf jeden Fall allen dort draußen fürs Zuhören. Grüße gehen raus.
Ich danke euch beiden auch.
An unseren Fan des Monats, Patrick Herrmann. Dein Tooltip hat es wieder nicht geschafft in die Folge. Bitte schickt bessere Tooltips, weil wir nehmen nicht alles.
Ganz offensichtlich.
Genau. Ja, ich danke euch auf jeden Fall. Ich danke Volkmar Felix. Vielen Dank für die guten Themen, die ihr mitgebracht habt. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und bald wieder hören.
Bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.